Und ich dachte erstmal so, nice, Aufforstung klingt irgendwie gut, Bäume sind supi. Und hab dann ein Interview gesehen. Ich mag Bäume, die sind so grün. Hab dann ein Interview gesehen mit der Biologin Jutta Kehl. Und es ist halt, also im Prinzip ist es eine Form von Landraub, so beschreibt es sie. Und also nichts mit Bäume sind voll. Nur klasse.
Hilfsorganisationen verdächtigen die Schokoladenindustrie von Kinderhandel und Kinderarbeit zu profitieren.
Es reichen Touristen, um unsere Städte zu zerstören.
In Tansania haben die Kleiderspenden die gesamte heimische Textilindustrie in den Ruin getrieben.
Kann man denn gar nichts richtig machen?
Der Mimimi-Podcast. We ruin
Klimakompensation.
Und damit willkommen zu der Folge mit dem sperrigsten Titel seit langem.
Seit langem und wird wahrscheinlich auch nicht der sperrigste Titel für eine kleine Weile bleiben. Aber so können wir doch ein bisschen die schöne deutsche Sprache mit ihren sperrigen, langen Wörtern feiern oder so.
Heute sind wir nur zu zweit. Lara ist nämlich Busy Working Girl und deswegen habt ihr heute das Vergnügen nur mit mir, Feline.
Und mit mir, Taina. Das heißt, heute ist der Tag, an dem wir über Klimakompensation sprechen und über Lara lästern. Das ist so eine kleine Mixfolge.
Es geht auch mal so ein bisschen Hand in Hand.
Genau, einfach mal so ein bisschen rauszuhauen und ein bisschen öffentlich zu machen, was uns eigentlich alles an ihr nervt und was uns eigentlich alles stört. nein, wir haben sie natürlich sehr, sehr lieb und vermissen sie. Und hoffen, dass wir euch trotz ihrer Abwesenheit eine spannende Folge bieten können. Genau, deswegen steigen wir gleich ein mit dem Thema Klimakompensation. Ich habe kein richtiges Quiz vorbereitet, diesmal kein Quiz, aber eine Frage, weil mir bei der Recherche ein Wort untergekommen ist, was ich extrem lustig fand. Und ich hoffe, dass du es vielleicht nicht, dass es dir vielleicht nicht untergekommen ist. Und zwar das Wort Homo mutatus.
Nee, das habe ich tatsächlich nicht gelesen.
Oder Homo mutatus. Oder
Homo mutatus.
Oder Homo mutatus. Oder Homo mutatus.
Homo mutatus. Das klingt ein bisschen wie Hakuna Matata.
Ja, ich finde es todeslustig. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet? Für was dieses Wort steht?
Homo mutatus.
Homo mutatus. Ich weiß wirklich, ich habe wirklich keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Also es ist kein komplett falsch.
Ich habe irgendwie gerade gedacht, vielleicht ist es Homo mutatus, der mutierte Mensch oder so.
I love it.
Aber dann wären es ja wahrscheinlich eher zwei Wörter. Also.
Dieses Latein.
Leute, hol mich also, hier ab an der Stelle, bitte.
Der mutierte Mensch, richtig gut. I love it. Also ich fände es schöner, wenn es der mutierte Mensch wäre und wenn mir das bei der Recherche untergekommen wäre, aber leider nein. Das heißt, das ist der Fachausdruck für Kondensstreifen.
Okay.
Ja.
Also
super weird.
Alle Chemtrail-Verschwörungstheoretiker sind also eigentlich Homo Mutatus-Verschwörungstheoretiker.
Ja. Und ich finde, das fand ich auch so geil daran, weil ich irgendwie dieses Wort gelesen habe und so dachte so, Chemtrails gibt es also doch, weil irgendwie wirkt das so ein bisschen verschwörungsmäßig Homo Mutatus. Also, mein Tipp an alle Chemtrail-VerschwörungstheoretikerInnen, ich würde mir dieses Wort absolut aneignen für...
Ja, ich finde, ihr macht euch noch viel mysteriöser, wenn ihr nicht mehr euch Chemtrail-Verschwörungstheoretiker, sondern Homo Mutatus-Verschwörungstheoretiker nennt.
Also absolut, ich finde, dieses Wort sollte man auf jeden Fall benutzen.
Aber erklär mir mal, was haben denn die Kondensstreifen mit der Klimakompensation
auf sich? Das erklär ich dir natürlich gerne. Ja, das Ding ist, wir wollen ja heute über Klimakompensation sprechen. Das heißt, wir sprechen oder wollen heute gucken, was steckt eigentlich dahinter, hinter dieser Strategie oder hinter dieser Idee, dass man, wenn man zum Beispiel fliegt oder wenn man mit einem Schiff irgendwo hinfährt oder Dinge macht, die in irgendeiner Art und Weise das Klima negativ beeinflussen, kann man das dann hinterher wieder kompensieren. Also kann man das quasi wieder, ja, vielleicht nicht rückgängig machen, aber kompensieren, indem man an anderer Stelle sich quasi in positiver Weise für das Klima einsetzt, indem man zum Beispiel Klimaprojekte fördert.
Ja, also ich würde vielleicht zusammenfassend nochmal sagen, die Idee ist, dass man, wenn man irgendwie selbst an CO2 oder Treibhausgasausstoß beteiligt ist, dass man Geld dafür bezahlt, dass irgendwo auf der Welt CO2 wiederum im Äquivalent dazu eingespart wird.
Genau. Und ja, mit den Homo Mutatusi, ich weiß nicht, wie die Mehrzahl ist, Homo Mutatussen, ist es eben so das Ding. Denn ich habe mich gefragt, als wir uns dieses Thema ausgesucht haben, weil bei uns, wie ihr ja wisst, geht es darum, dass wir gucken, ist das eigentlich so geil? Weil erstmal klingt es ja cool, okay, ich kann irgendwo hinfliegen zum Beispiel und kann das kompensieren. Dass ich so dachte, naja, aber in dieser Kompensation geht es ja immer nur um CO2, das ausgestoßen wird. Aber hat Fliegen nicht auch irgendwie andere, also hat Fliegen nicht auch irgendwie andere negative Ursachen oder Folgen für das Klima oder die Umwelt? Und da ist es eben so, dass neben dem CO2, was ausgestoßen wird, was eben zum Beispiel, wenn man so eine Klimakompensation hinterher bezahlt, wir kommen gleich noch dazu, was da alles für Firmen gibt, neben diesem CO2, was eben bekannt ist, dass es ausgestoßen wird und dass es negativen Effekt auf die Umwelt hat, gibt es eben diese Kondensstreifen. Und diese Kondensstreifen sind quasi Wolken, die durch das Flugzeug entstehen. Und das Interessante ist, dass man, dass die Wissenschaft bisher noch gar nicht genau weiß, welche Folgen konkret diese Wolken auf die Umwelt haben. Weil normalerweise entstehen in so hoher Höhe keine Wolken, weil es da so kalt ist und da fehlen so Partikel. Also obwohl da eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, fehlen da so Partikel, damit Wolken entstehen. Und diese Partikel werden aber durch das Flugzeug ausgelöst. Und es gibt eben den Verdacht, und ich fühle mich jetzt halt gerade total wie so eine Chemtrail-Verschwörerin, aber das ist jetzt...
Wollte sagen, wer äußert diesen Verdacht?
Das ist ein wissenschaftlicher Verdacht, dass diese Kondensstreifen auch genauso wie das Treibhausgas CO2 selbst einen negativen Effekt auf das Klima haben. Und dadurch ist es eben wahrscheinlich... dass der Flugverkehr sehr viel stärker für den Klimawandel verantwortlich ist, als nur durch den reinen CO2-Ausstoß, den man eben kennt.
Was an der Stelle vielleicht noch wichtig ist hinzuzufügen, ist aber auch, was die verschiedenen Anbieter von diesen Klimakompensationen unterscheidet. Manche bieten das nämlich tatsächlich nur für den CO2-Ausstoß an. Bei so einer Flugreise wird aber ja neben dem Kondensstreifen, dem Homo Mutatus und dem CO2 noch viel mehr ausgestoßen, unter anderem nämlich auch Stickoxide. Und da fand ich zum Beispiel spannend zu lesen, dass einer der größten, ich glaube, es ist der erfolgreichste deutsche Klimakompensationsanbieter Atmosphäre, berechnet bei den Kompensationszahlungen diese Stickoxide mit ein. Wenn man aber zum Beispiel auf der Seite von Lufthansa, wo man auch direkt diese Kompensation mit buchen und bezahlen kann, das berechnet, haben die nur den reinen CO2-Ausstoß. Das heißt, da kommt dann am Ende weniger Schadstoff und weniger Geld raus, was man dafür dann wiederum bezahlen muss.
Also ich kenne das ja, ich überlege gerade, man kennt das auch so, wenn man einen Flixbus zum Beispiel bucht, dann kann man da ja auch am Ende so ein kleines Häkchen setzen, irgendwie für 99 Cent kann ich das kompensieren. Ist es dann bei Lufthansa nochmal, weil ich glaube, bei Flixbus ist es auch von Atmosphäre, glaube ich, oder? Oder irgendwie ist das...
Genau. Also es gibt da verschiedene Modelle. Es gibt das Modell, dass die Airlines oder eben die Busanbieter direkt mit den Klimakompensations-GmbHs zusammenarbeiten, so wie zum Beispiel bei Flixbus, wo man dann anklicken kann und ich glaube, der Betrag ist sogar nur so 25 Cent. Ich habe mir das nochmal angeguckt.
Ah, okay.
Und variiert so ganz leicht nach Strecke, also ich glaube zwischen 19 und 25 Cent kann man da zahlen. Und die wickeln das über Atmosphäre ab. Aber es gibt wohl auch Airlines, die so ihre eigenen Anbieter da haben. Und da kann man dann halt auch oft nicht so ganz durchschauen, was für Projekte fördern die eigentlich. Und das ist ja so das große Ding von diesen Klimakompensationsanbietern, dass sie Projekte vor allem im globalen Süden fördern, die dann das CO2, was wir mit unseren Flügen und Kreuzfahrten und Busreisen ausstoßen, einsparen sollen.
Mhm. Aber nochmal ganz kurz zurück, also weil wir kommen ja auf jeden Fall später auch nochmal genau zu diesem Thema, was genau für Projekte dann da gefördert werden und wo. Aber nochmal Frage zu den Stickoxiden. Also CO2 ist ja Kohlenstoffdioxid. Was sind dann Stickoxide genau? Oder?
Ich kann es dir nicht chemisch sagen, aber nee, Stickoxide. Nicht,
ja, was machen sind, die?
Die sind auf jeden Fall Teil von so Luftverschmutzung. Ich weiß nicht, ob sie unbedingt auch Teil des Treibhauseffektes sind, aber sie sind irgendwie Teil eben dieser Verschmutzung. So im Grunde Stickoxide, Autos stoßen auch Stickoxide aus.
Voll. Und das ist auch so ein bisschen so, oder in dem Zug ist es auch, glaube ich, ganz wichtig, eine Sache, die mir auch nochmal aufgefallen ist, in der Recherche zu unterscheiden, dass es natürlich auf der einen Seite Auswirkungen aufs Klima gibt, durch verschiedene Verkehrsmittel, Fortbewegungsmittel oder auch natürlich ganz andere Dinge, die wir tun, und Auswirkungen auf die Umwelt. Das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so, kann man jetzt auch nicht so komplett voneinander trennen, weil wahrscheinlich haben dann Auswirkungen auf die Umwelt dann irgendwann auch Auswirkungen aufs Klima. Aber natürlich hat jetzt quasi nicht alles, was zum Beispiel ein Flugzeug macht, direkt Auswirkungen aufs Klima, aber eben vielleicht auf die Umwelt. Also zum Beispiel auch sowas wie Lärm oder dass irgendwie bestimmte Routen, wo bestimmte Vögel irgendwie langfliegen, gestört werden. Das sind ja auch Auswirkungen, die jetzt zwar nicht direkt das Klima beeinflussen, aber eben so die Umwelt und die Natur, die das Flugzeug in dem Moment umgibt.
Voll, und das sind ja auch Sachen, die durch so eine Kompensation überhaupt nicht ausgeglichen werden können, egal was das jetzt für Summen sind, die man da zahlt. Und noch eine interessante Sache zu dieser verschiedenen Berechnung von wie viel bezahlt man da eigentlich, ist, dass sich so ein Preis für eine Klimakompensation, zum Beispiel von einem Flug, haben wir ja schon gerade darüber gesprochen, setzt sich so aus verschiedenen Faktoren zusammen, also so ein bisschen bei welchem Anbieter mache ich das, wie lang ist natürlich auch die Strecke, die ich geflogen bin und so weiter. Ein entscheidender Faktor ist aber auch der Radiative Forcing Index. Und das bedeutet, dass der Treibhausgaseffekt von Flugemissionen, je höher das Flugzeug ist, stärker ist. Also quasi je höher das Flugzeug fliegt, desto größer sind die Auswirkungen von dem Treibhausgas, was ausgestoßen wird. Und das ist vielleicht auch spannend im Kopf zu behalten, wenn man das nächste Mal die Urlaubsreise bucht, dass der Weltklimarat einen dieser Radiative Forcing Index Faktor von 2,7 für sinnvoll hält. Lufthansa kalkuliert zum Beispiel nur mit dem Faktor 1, weil die natürlich nicht wollen, dass die Abgaben für ihre Flüge noch größer sind, weil das ja wahrscheinlich die Flüge unattraktiver machen würde.
Warte mal, Moment. Ich dachte, ich habe es verstanden, aber ich glaube, ich habe es noch gar nicht ganz verstanden. Das heißt, der Faktor, dieser Faktor, was genau besagt der? Oder wenn der jetzt höher ist?
Also man hat herausgefunden, dass die Treibhausgase schlimmer sind, je höher in der Atmosphäre sie ausgestoßen werden.
Ja.
Und man kann aber nicht zu 100% berechnen oder wissen, wie viel schlimmer die sich auswirken. Deswegen gibt es da verschiedene Faktoren, mit denen man rechnen kann. Also wenn man zum Beispiel den reinen CO2-Ausstoß in Tonnen von einem Flug hat, wird der nochmal multipliziert mit diesem Radiative Forcing Index. Und da gibt es eben verschiedene Faktoren, die angewandt werden. Und Lufthansa verwendet, wie gesagt, einen viel kleineren, als der Weltklimarat zum Beispiel naheliegt.
Aber das ist auch ist irgendwie spannend, oder? Dass es anscheinend noch so viele, also ich weiß gar nicht, ob es mich so sehr wundert, aber dass es noch so viele Unbekannte irgendwie in diesem Bereich gibt. Also ob es jetzt die
Voll.
Homo Mutati sind oder ob es jetzt dieses Thema mit der Höhe ist, irgendwie hätte ich so ein bisschen angenommen, dass man da schon viel weiter ist und dass man so voll weiß, ja, okay, so und so schlecht ist das Fliegen für die Umwelt und keine Ahnung. Also vielleicht habe ich auch zu viel Vertrauen in so wissenschaftliche Prozesse da, trotz unserer Wissenschaftsfolge. aber ja, irgendwie auch ein bisschen erschreckend, oder? Dass man dann anscheinend noch gar nicht so richtig weiß, wie groß die Auswirkungen eigentlich sind.
Nee, voll nicht. Ich habe mir auch so ein bisschen Zahlen dazu angeguckt, wie groß der Anteil des CO2-Ausstoßes von Flugreisen ist. Also wie viel von unserem CO2, was wir weltweit ausstoßen, kommt von Flugreisen. Und aktuell sind es nur, in Anführungszeichen, 2,7%. Also, und die Zahl ist von 2015. Wenn man aber bedenkt, dass die Flugzahlen immer weiter steigen und immer mehr Leute auch die Möglichkeit haben zu fliegen, dann haben WissenschaftlerInnen berechnet, dass der Flugverkehr 2050, also so lange dauert das nicht mehr, für fast ein Viertel aller globalen Emissionen verantwortlich sein wird. Mhm. Und das ist ja dann schon ziemlich viel mehr als nur 2,7%.
Und vor allem, wenn das halt weiter steigt. Und das ist ja der Trend. Ich habe auch Zahlen gefunden, dass es jetzt, oder zumindest von 2018 waren diese Zahlen, jährlich 10,6 Millionen Flüge innerhalb Europas gab. Und 2040, also sind die Prognosen, dass es da schon 16,2 Millionen sein werden. Das heißt, es wäre eine Zunahme von über 50% innerhalb von 20 Jahren. Circa.
Zumal man aber natürlich auch bedenken muss, wer sind überhaupt die Leute, die fliegen? Weil dann habe ich mir wiederum angeguckt, wie viel Prozent der Weltbevölkerung fliegen denn überhaupt? Und was irgendwie diese ganzen Steigerungen der Flugzahlen noch erschreckender macht, weil 2017 zum Beispiel nur 3% der Weltbevölkerung überhaupt geflogen sind und insgesamt nur 18% der Weltbevölkerung schon mal in einem Flugzeug saß. Was heißt, im Grunde sind wir reichen, in westlichen Ländern lebenden Menschen halt für den Großteil dieses Flugverkehrs und dann im Grunde auch diese Emissionen verantwortlich.
Sind aber eigentlich nur ein sehr klein, geringer Teil der Menschheit. Also,
genau. Ja. Weswegen wahrscheinlich viele Menschen auch so ein bisschen eben ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie mal wieder den nächsten sinnlosen Kurzstreckenflug machen. Mhm. Und dann wieder zurück zu unserem Thema denken, da zahle ich doch mal gleich die 15 Euro drauf für eine Klimakompensation.
Mhm. Und dann finde ich es aber auch echt interessant, wenn man dann auf die, wenn man das mal macht, also auf der Webseite von Atmosphäre kann man ja dann so seinen Flug eingeben und dann berechnet das so aus, wie viel CO2 da ausgestoßen wurde und wie viel Geld man jetzt Atmosphäre spenden müsste, damit sie quasi in dem gleichen Maße ein Klimaprojekt fördern könnten. Und dann wird, wenn das ausgerechnet wird, gibt es dann so Vergleiche. Und einer von diesen Vergleichen ist ja, wie viel ein Mensch in Indien verbraucht, also im Durchschnitt ein Mensch in Indien verbraucht. Und ich finde es, also ich glaube, ich finde eigentlich...
Pro Jahr
genau,
an CO2,
pro Jahr,
ne?
Ja, genau, pro Jahr CO2. Oder nicht verbraucht, sondern ausstößt durch die Aktivitäten. Ich glaube, ich finde es eigentlich ganz gut, dass man so einen Vergleich hat. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, warum sie jetzt Indien gewählt haben. Sie hätten auch irgendwas anderes wählen können. Aber gerade so in Bezug darauf, dass halt eine sehr kleine Gruppe von Menschen, zu denen wir ja gehören, also eine sehr kleine Gruppe privilegierter westlicher, europäischer, nordamerikanischer Menschen fliegen. Finde ich es interessant, dass sie dann sich entschieden haben, diesen Vergleich auf ihrer Webseite zu wählen.
Voll. Und da, finde ich, sollten wir jetzt mal auf die Projekte, die so gefördert werden, zu sprechen kommen von den Klimakompensationsanbietern. Die sind nämlich fast alle Projekte im globalen Süden. Und ich finde, ehrlich gesagt, das hat so ein super komisches Geschmäckle, weil warum muss da, wo letztendlich am wenigsten CO2 ausgestoßen wird, jetzt dann ein Projekt hingebracht werden, wo wir den Zeigefinger hochhalten und sagen, ach, wir super Klimaschützer, erklären euch jetzt mal, wie das funktioniert. Klimaschutz, kein CO2-Ausstoß, weil wir bringen euch unsere fortschrittlichen Superöfen oder sowas.
Ja, ich muss sagen, ich habe auch, also so mein allererster Gedanke war auch so genau der, wo ich so war, so okay, WTF, wie weird ist es? So, wir sitzen jetzt hier, sind verantwortlich für den Klimawandel, um es mal so plainly so zu sagen. Also wir, mit wir meine ich jetzt eben, wir als Westeuropäer oder Westeuropäerinnen in unserem Fall, sitzen wir hier und fliegen dann so schön und danach zahlen wir noch 200 Euro drauf, weil wir haben es ja eh, weil dann kompensieren wir das, was wir machen und dann kann ich mich auch noch besser fühlen, weil auch die armen Menschen da, die kriegen dann auch noch tolle Öfen und ich bin ja so toll so ein bisschen, ne? Also so, man sich denkt so, wie unangenehm ist es?
Ja, ja, ja.
Und es ist für mich auch immer noch so unangenehm geblieben. Das Einzige, was halt, oder was aber sehr so ein bisschen quasi das Gegenargument dagegen ist, ist, dass es quasi sehr viel einfacher ist, von vornherein Systeme, oder was heißt von vornherein, dass es sehr viel einfacher ist, Systeme zu installieren, die nachhaltig und klimafreundlich sind, als quasi in industrialisierten Gebieten diese Abhängigkeit von klimaunfreundlichen Strategien halt zu verringern quasi. Also die Erfolgschancen von solchen Projekten, zum Beispiel CO2 einzusparen, sind da sehr viel höher. Für mich ist es jetzt noch kein...
Gleichzeitig frage ich mich, ob das wirklich so stimmt, weil letztendlich, ich hab die auch einen Grund dafür gefunden oder einen Versuch der Erklärung, warum diese Projekte meistens im globalen Süden sind. Und zwar geben die Anbieter an, dass die Projekte ja zusätzlichen Nutzen bringen sollen und die sogenannten Industrieländer sich ja in dem Kyoto-Protokoll sowieso schon zur CO2-Einsparung verpflichtet haben. Gleichzeitig, und deshalb werden die Projekte, die es im globalen Norden zum Teil gibt, nicht offiziell zertifiziert für diese Klimakompensation und sind deswegen nicht so beliebt. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, wir stoßen doch auch immer noch viel zu viel CO2 aus. Ja, gäbe es nicht auch sinnvolle Maßnahmen, die man hier vor Ort mit diesem Geld fördern kann, statt zu sagen, wir greifen jetzt irgendwo wieder anders ein und im Grunde sagen, hey, ihr dürft jetzt nicht, ihr stoßt sowieso schon viel weniger CO2 aus als wir. Das, was ihr ausstoßt, das gehört quasi uns. Dafür haben wir bezahlt und deswegen dürft ihr das nicht mehr ausstoßen.
Ja.
Das
ja. Ja. Voll. Und ehrlich gesagt, was ich mir auch die ganze Zeit gedacht habe, also was ich auch gesehen habe bei Atmosphäre zum Beispiel auf der Webseite, gibt es ja auch ein Projekt oder so, also sehr wenig, wo es um Bildung geht, wo es um Klimabildung geht und auch hier quasi.
Auch hier vor Ort,
genau,
ja.
Genau, auch hier, also nicht hier, weil ich bin immer noch in Buenos Aires. Wie bin ich hierher gekommen? Geflogen. Aber also hier im Sinne von in Deutschland. Aber ich finde, das ist halt viel zu wenig, weil genau das ist es doch, was wir bräuchten. Das ist doch genau, finde ich, der Punkt, weil es geht immer noch, und das ist für mich auch halt die größte Kritik bei diesem Thema Klimakompensation, es geht halt immer noch darum, zu sagen, wie können wir um alles in der Welt unseren Lifestyle behalten und wirklich nichts, aber auch gar nichts ändern und trotzdem das Klima nicht so beeinflussen. Und das ist so ein bisschen das, was mich nervt, weil das Projekt, was ich sehen möchte, ist wirklich Bildung in Deutschland oder eben in Europa oder eben generell in den Ländern, in denen so viel ausgestoßen wird, um genau das zu verändern. Weil darum geht es doch. Im Endeffekt reicht es halt nie, wenn du versuchst, das zu kompensieren und zu kompensieren. Es muss halt was von Grund auf geändert werden in den industrialisierten Ländern, weil es da die Verantwortung ist. Und ich möchte das Projekt nämlich sehen, weißt du? Ich will das Projekt sehen, was gefördert wird, wo, keine Ahnung, die Frau aus Ruanda nach Hamburg fliegt, um uns mal zu erklären, was für einen scheiß Lifestyle wir eigentlich haben. Das Projekt möchte ich mal sehen, um uns mal zu erklären, was scheiße daran ist, wie wir das machen. Weil ich glaube, da können wir einiges von anderen Ländern lernen. Aber nein, wir tun so, obwohl wir die Dummen sind, ja, die dafür verantwortlich sind, dass das Klima so ist, gehen wir dann auch noch mit dieser Dummheit in andere Länder. Gut, versuchen dann das irgendwie besser zu machen, aber halt immer alles unter so einem, wieder in einer extrem halt hierarchischen Struktur, in dem wir dahin gehen. Und wie gesagt, ich will das Projekt sehen, in dem mir, also in denen Menschen finanziert werden und gefördert werden, die uns erklären, warum wir scheiße sind.
Und vor allem ist es auch so, ich habe mich so gefragt, zuerst nämlich habe ich auch den Gedanken gehabt, den du gesagt hast, ja, es ist ja irgendwie plausibel, wahrscheinlich kann man da viel einfacher und schneller irgendwie CO2 einsparen jetzt als hier. Dann habe ich aber ein Projekt gefunden, was eben ein nicht zertifiziertes Projekt ist, was hier in Deutschland es gibt, vom Bergwaldprojekt e.V. heißen die, und deren Klimakompensationsidee ist es, ein Moor in Bayern zu renaturieren, das heißt diesen Moor wieder quasi zu beleben. Und solche Moore sind anscheinend super krass effektive CO2-Speicher. Und da denke ich mir so, das ist doch einfach clever. Warum machen wir nicht sowas mehr, anstatt den Zeigefinger zu erheben? Wir haben jetzt vor allem über die Projekte, die der größte Anbieter von diesen Klimakompensationen so unterstützt, also Atmosphäre, gesprochen. Es gibt aber noch ganz viele andere Anbieter natürlich. Unter anderem einen, der von den kirchlichen Organisationen der christlichen Kirche in Deutschland gefördert wird. Ah ja,
Klimakollekte, habe ich auch gesehen.
Klimakollekte, wo ich auch schon irgendwie so drüber lachen musste, weil die werben mit dem Slogan, wir kombinieren Klimaschutz mit Armutsbekämpfung. Und ich war so, cool, Leute, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe und am Ende gibt es dann noch eine Bibel obendrauf oder so. Ich fand es irgendwie auch richtig
weird. Ich muss auch sagen, ich war auch auf jeden Fall zuallererst sehr skeptisch, als ich das gesehen habe.
Ich war auch skeptisch. Wobei, ich habe so eine Übersicht gelesen von Stiftung Warentest, die so mit die besten Noten für Transparenz und Effizienz ihrer Projekte bekommen. Aber
gut. Da lassen wir ihn.
Ja, wobei da in dieser ganzen Stiftung Warentest-Übersicht der Grundgedanke und diese ganzen Ideen vielleicht zu Post- oder Neokolonialismus, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, halt überhaupt keine Rolle spielen. Was ich aber eigentlich gerade sagen wollte, ist, es gibt noch viel mehr Anbieter und einige davon bieten auch immer wieder Aufforstungsprojekte an, also dass irgendwo im globalen Süden neue Bäume gepflanzt werden. Und ich dachte erstmal so, nice, Aufforstung klingt irgendwie gut, Bäume sind supi. Und hab dann ein Interview gesehen. Ich mag Bäume, die sind so grün. Hab dann ein Interview gesehen mit der Biologin Jutta Kehl, die diese Idee der Aufforstung im globalen Süden massiv kritisiert hat. Und wenn man so drüber nachdenkt, ist es eigentlich auch super krass, weil sie sagt, dass wir uns anmaßen, unseren ökologischen CO2-Fußabdruck außerhalb Europas nochmal zu vergrößern, indem wir in ein Land des globalen Südens gehen und sagen, wir beanspruchen eure Felder, euer Land, weil wir jetzt aufforsten müssen und ihr dürft jetzt hier nicht mehr weiter Emissionen produzieren. So. Weil, und anscheinend gab es mehrmals die Fälle, in denen Gebiete, wo BäuerInnen Menschen Dinge angebaut haben, wo dann eben große europäische Firmen kamen und gesagt haben, nee, wir kaufen das jetzt, weil wir bauen jetzt hier halt neue Bäume an, stellen jetzt die Bäume hin.
Man denkt sich so wirklich, ihr seid, oh Gott, ganz ehrlich.
Und es ist halt, also im Prinzip ist es eine Form von Landraub, so beschreibt es sie. Und also nichts mit Bäume sind voll nur klasse.
Und
also
vor allem ist es dazu irgendwie ist es auch, es gibt da übrigens, kann ich nur empfehlen, verlinken wir auch auf jeden Fall bei den Quellen. Es gibt da von Panorama so eine ziemlich gute Folge, in der sie in irgendein Dorf in Deutschland gehen mit einer Firma. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob sie es, als was sie es verkaufen, irgendwie als nigerianische Firma, die jetzt irgendwas anbauen möchte in dem Dorf und deswegen die ganzen Felder kauft und so. Und dann führen sie Interviews mit den Leuten und sagen halt so, diese Firma ist jetzt hier und baut jetzt hier das und das an. Und die Leute echauffieren sich und rasten aus. Am Ende ist es halt fake. Aber die Leute rasten wirklich aus und sind so, jetzt kommen die hierher und jetzt bauen die hier und was wollen die hier machen? Weil die wollen dann, ich weiß gar nicht, was die da bauen wollen, irgendwas, was dann hässlich aussehen würde oder so, keine Ahnung. Ich habe das ist schon irgendwie lange her, dass ich es geguckt habe, aber auf jeden Fall so, dass, wo die Leute halt wirklich ausrasten und das passiert halt reihenweise umgekehrt so. Umgekehrt passiert das halt die ganze Zeit so.
Und deswegen, also ja, gerade mit dieser Aufforstung war das für mich deshalb auch so ein Aha-Moment, weil ich das so null hinterfragt habe. Und das ist natürlich nicht immer schlecht und es ist schon auch für das Klima wahrscheinlich total sinnvoll, Bäume zu pflanzen, weil die speichern, solange sie wachsen zumindest, CO2, helfen gegen Erosion, sind wichtig für Tiere und so weiter. Aber es kommt halt dann doch immer wieder auf den Kontext und, an, in dem das stattfindet.
Ja. Und gleichzeitig ist es so, dass zum Beispiel Atmosphäre, um jetzt auch nochmal die reinzubringen, aktiv nicht Bäume pflanzt, weil sie sagen, dass die Zeitverschiebung, also dass es quasi zu lange braucht, bis durch Aufforstung Klima kompensiert, also diese Klimasünden quasi kompensiert werden können. Und es gibt aber halt gleichzeitig gibt es im Klimawandel so bestimmte Kipppunkte. Und wenn diese Kipppunkte überschritten sind, dann kommt man nicht mehr zurück quasi. Und sie sagen halt, der Zeitunterschied ist zu groß. Wenn ich jetzt heute fliege und dann dafür aufgeforstet wird, dauert es viel zu lange, bis diese Aufforstung zu einem positiven Klimaeffekt führt. Und dadurch kann man den Flug eben mit Aufforstung nicht kompensieren. Das heißt, auch dieser Effekt ist halt irgendwie in Frage gestellt.
Das hat zum Beispiel dieser Stiftung Warentest, den ich zu den verschiedenen Anbietern gelesen habe, tatsächlich auch berücksichtigt. Die haben negativ solche Anbieter bewertet, die nur ex-ante Kompensation anbieten, was bedeutet Kompensation, die noch nicht passiert ist. Mhm. Also alles, was schon eingespart wurde, haben sie als positiv bewertet. Alles, was quasi so ein Zukunftszertifikat ist, fanden sie nicht so gut.
Mhm. So, jetzt haben wir uns eigentlich schon relativ viel aufgeregt, aber trotzdem einfach nochmal einen drauf. Ab geht's, auf geht's. 3 Tage wach. Nee, jetzt die Abfuckmomente.
Das ist doch der Gipfel. Das geht einfach nicht.
Die totalen Abfuckmomente.
Ich bin es sowas von leid.
Mein größter Abfuckmoment kommt dieses Mal aus dem Werbespot von einem Klimakompensationsanbieter von unserklima.de. Und wenn man auf die Seite von denen geht, dann kommt direkt so ein Video, wo jemand erzählt, wie man ganz leicht seinen CO2-Ausstoß, den man mit dem Autofahren produziert, ausgleichen könnte. Und folgender Slogan fällt in diesem Spot, und zwar: Mach dein Auto unsichtbar. Und das für nur 6 € im Monat. Und ich fand's so geil, weil allein schon dieser Slogan ist so irreführend. So, du machst nicht dein Auto unsichtbar. So, never ever, gar nicht. Ja. Und ich habe das Gefühl, es spielt genau das wieder, was nicht passieren sollte, aufgrund von diesen Klimakompensationen, weil es so überhaupt nicht zum Umdenken oder zur Veränderung anregt, sondern einfach, es ist so irgendwie so ein Happy-Video, alles voll einfach und du musst einfach nur Kohle haben, weißt du, und dann kannst du weiter dein fettes Auto fahren, so, mega gut. Ja, fand ich. Und was ich noch so das Sahnehäubchen von Mach dein Auto unsichtbar fand, war, dass in dem Text unter dem Video sie noch so richtig gegen Elektromobilität gewettert haben. Ich meine, klar, man kann sich über Elektromobilität streiten, ist jetzt auch nicht die optimale Lösung, aber sie so als einzig sinnvolle Alternative zum Status quo den Emissionshandel bzw. eine Klimakompensation darstellen, so als gäbe es nicht noch andere Varianten. So, sie sagen so, das Einzige, was du machen kannst, ist uns 6 € im Monat geben.
Ja, voll gut. Mein Abfuckmoment geht ein bisschen weg von diesem direkten Thema der Kompensation und nochmal zu dem Thema Fliegen und Flüge. Und zwar habe ich da eben auch nochmal geguckt, was gibt es denn da, wenn wir halt über Kompensation sprechen und uns überlegen, ist das überhaupt möglich? Wie können wir denn da hinkommen, dass wir am Ende des Tages wirklich weniger fliegen? Und da ist ja ein großes Thema immer die Kerosinsteuer. Also Kerosin ist ja der Treibstoff, den man in ein Flugzeug gibt, um damit es fliegt, was dann im Endeffekt dafür sorgt, dass CO2 ausgestoßen wird. Und es gibt ja eben diese Idee, eine Steuer auf Kerosin zu geben, damit dann das Fliegen teurer ist, damit vielleicht eben Menschen weniger fliegen. Was auch von vielen gefordert wird, insbesondere dadurch, dass eben beim Autofahren und beim Zugfahren es verschiedene Arten von Steuern gibt, die das eben teurer machen und Fliegen davon eben meistens geschont wird. Und was mich da voll genervt hat, ist, dass ich habe noch gar keine abgeschlossene Meinung dazu, ob das teurer, also ob ich finde, dass das teurer werden quasi die Strategie ist, die ich da befördern würde. Aber ich glaube schon, dass es eben dazu führen könnte, dass man weniger fliegt. Und dann habe ich auf einer Webseite gelesen, das war so eine Webseite von, auch das verlinken wir euch, von so verschiedenen Fluglinien, als Kontrapunkt gegen die Kerosinsteuer dann so, ja, nee, das bringt ja alles nichts, weil am Ende werden wir dann einfach in anderen Ländern tanken und wo es keine Kerosinsteuer gibt, also dass Kerosin dann billiger ist und dann wird es dazu führen, dass Leute auch, also dass Kerosin quasi in größeren Mengen mitgenommen wird, wenn man einmal auftankt, dadurch werden die Flugzeuge noch schwerer und dadurch werden wir einfach noch mehr ausstoßen. Und es war
wow.
So,
oh, cool.
Okay, ich meine,
ja. Fluggesellschaften nach euch die Sinnflut, so, und oder was
so,
denkt ihr euch?
Weißt du, das Ding ist, ich verstehe schon, dass das so passieren wird, weil es halt quasi, weil wir in diesem System leben und dadurch, und genau das hat mich dann halt so abgefuckt, wo ich so dachte, so ja, dieses kapitalistische System ist halt einfach nicht darauf angelegt, dass das zu ändern, so, also dass wir halt wirklich aktiv sagen, wir wollen wirklich was am Klima verbessern, so, weil das System anscheinend, also das System so das halt nicht befördert. Das heißt, wir brauchen ein neues System, Revolution. Ich habe es schon oft in diesem Podcast gesagt,
wie immer, echt,
aber es ist einfach so, weil, wie gesagt, ich verstehe die Logik davon natürlich total, natürlich, also so die Logik, die dahinter steckt, die profitorientierte Logik, ist natürlich, dass das dann dazu führt, dass man in anderen Ländern das Kerosin kauft. Aber das ist ja dann, also, ja, was soll das dann heißen? Das heißt, okay, gut, dann lassen wir es einfach. Dann, ja,
kommt es anscheinend uns nicht. Einfach alles egal.
So,
ja.
Genau, ist einfach alles egal. Nee.
Das ist doch der Gipfel. Das geht einfach nicht.
Die totalen Abfuckmomente.
Ich bin es sowas von leid.
Du hast gerade von der Kerosinsteuer gesprochen und die Frage in den Raum gestellt, ob es sinnvoll wäre, Fliegen mit einer Kerosinsteuer teurer zu machen, damit Menschen weniger fliegen. Und ich finde ganz wichtig dazu zu sagen, bevor das passiert, muss Zugfahren billiger werden. Weil sonst ist der einzige Einfluss, den das haben wird, dass Menschen, die weniger Geld zur Verfügung haben, weniger fliegen können und die reichen Leute, die sowieso schon den Großteil des CO2-Ausstoßes zu verantworten haben, einfach weiterfliegen können, weil Geld für sie keine relevante Kategorie in diesem Moment ist. Mhm. Und da gibt es eine Sache, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. In Deutschland sind internationale Flüge von der Mehrwertsteuer befreit. Internationale Zugfahrten werden aber mit 19% Mehrwertsteuer besteuert, was ja auch wirklich gar nicht klimamäßig zukunftsorientiert ist. Und andere europäische Länder kriegen das schon hin. In Frankreich, in Italien, in Irland sind internationale Bahnfahrten von dem Mehrwertsteuersatz befreit. Ja, ich hoffe, das wird sich in Deutschland auch bald mal ändern, weil Zugpreise momentan hier sind halt lächerlich. Ja. Und ich finde, da muss man halt auch im Kopf behalten, dass für manche Menschen es deshalb nicht möglich ist, aufs Fliegen zu verzichten. Und diese krasse Kritik an Flügen und Kurzstreckenflügen vielleicht nicht zu sehr generalisiert werden darf. Mhm. Also,
es ist halt immer schwierig, ne? Weil auf der einen Seite, keine Ahnung, wenn wir uns jetzt mal ein konkretes Beispiel angucken. Sagen wir, weil es jetzt nah an unserer Realität ist, wir Studentinnen machen ein Auslandspraktikum. Haha, ich mache jetzt zum Beispiel auch gerade ein Auslandspraktikum hier in Buenos Aires. Aber das macht man jetzt beispielsweise in Europa. Dann sagen wir, wir studieren in Leipzig und machen das in Belgrad. Ich weiß gar nicht genau, wo Belgrad ist. Keine Ahnung. Aber wir machen das jetzt in Belgrad. Natürlich kann man dann sagen, und das ist der Flug, kostet halt irgendwie ein 20 und der Zug kostet irgendwie 150 Euro. So. Und es gibt natürlich auch Studierende, die könnten locker den Zug bezahlen. Es gibt aber auch Studierende, die haben das Geld nicht. Und natürlich kann man jetzt sagen, naja, du musst ja aber auch kein Auslandspraktikum machen. Ist ja nicht nötig. Aber gleichzeitig leben wir in einem System, das uns absolut den Druck macht, doch, 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 du musst schon ein Auslandspraktikum machen.
Und indem dann das Auslandspraktikum eine Form von Währung ist auf deinem Lebenslauf, der dir dann den Eintritt zur nächsten Karrierestufe
in Anführungszeichen zahlt. Auf jeden Fall. Es ist ja wirklich, man muss ja wirklich sagen, dass es heute so ist, dass es auf jeden Fall erwartet wird, dass man Auslandserfahrung hat. Also ganz oft in ganz vielen, ob das Stellenausschreibungen sind oder ob das dann irgendwie hinterher bei einem Bewerbungsgespräch rauskommt, Auslandserfahrungen sind so, dass also in vielen Berufen und Bereichen das A und O. Das heißt, es gibt eben diese Zwänge, das wirklich zu tun, auch wenn es vielleicht im ersten Moment so rüberkommt, naja, du kannst dich ja auch dagegen entscheiden. Ja klar, du kannst dich theoretisch dagegen entscheiden, aber dann entscheidest du dich halt auch gegen ganz viele andere Möglichkeiten, die du vielleicht hast.
Ja, aber noch ergänzend, was vielleicht so ein bisschen aus dieser kapitalistischen Dimension, die uns irgendwie dazu zwingt, vielleicht ein Praktikum im Ausland zu machen, ein Erasmus, whatever, aus dieser kapitalistischen Dimension herausgehoben. Ich habe einen Text von Shada gelesen, mit der wir für unsere Fluchenfolge ein Interview gemacht haben, die über den Zusammenhang...
Schön, dass sie jetzt noch weiter begleitet.
Ja, Shada begleitet uns weiter. Die sagt, naja, es gibt eben Menschen, die zum Beispiel die Herkunft... Nee, warte. Es gibt Menschen, die in Deutschland leben und die Familie im Ausland haben, die sie besuchen müssen, die sie unterstützen müssen, denen man es vielleicht auch nicht so einfach verwehren kann, zu sagen, du darfst jetzt nicht fliegen, weil du nicht jedes Mal 50 Stunden Bus- oder Zugreise auf dich nehmen kannst oder willst. Zumal wir ja eben auch in einem kapitalistischen System leben, das von uns fordert, dass wir Lohn arbeiten und uns nicht so viel Urlaubstage lässt, um halt alles easy-schmiesy im Zug, im Bus, wie auch immer, erreichen zu können. Das heißt, so dieses grundsätzliche Flugshaming sollte schon auch ein bisschen differenzieren können.
Und es ist halt ja auch trotzdem so, ob das jetzt eben in so einem Fall, wie du jetzt beschreibst, mit Familie oder ob das Praktikum ist, das ist ja auch schön, dass man diese Möglichkeiten hat. So, also es ist ja auch eben... Also man darf das ja auch irgendwie nicht, oder was heißt man darf, oder ich würde es eben auch nicht verteufeln, dass man diese Möglichkeiten hat. Und es ist immer schwer, von außen zu ver- oder beurteilen, welche Flugreise ist jetzt sinnvoll und welche halte ich für unsinnvoll. Oder mir ist es, ich habe das letztens auch wieder gemerkt, wie unterschiedlich Lebensrealitäten sind, weil eine andere Sache, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die man ja aber auch kompensieren kann, sind so Schiffsreisen, also zum Beispiel so Kreuzfahrten und so weiter. Darüber haben wir übrigens in unserer allerersten Folge We Ruin Reisen auch schon gesprochen. Also da ist ein bisschen mehr zu Kreuzfahrtschiffen. Und ich habe da letztens wieder gemerkt, weil in meinem Kopf war so, ja gut, aber Kreuzfahrtschiffe, seriously, das kann man nur wirklich lassen. Das ist nur wirklich, weil das ist halt ultra viel CO2. Und nicht nur CO2, es hat teilweise extrem schlimme Folgen auf das Meer, weil der Treibstoff, der in Kreuzfahrtschiffen benutzt wird, extrem umweltschädlich ist und teilweise ausläuft und im Meer eben katastrophale Dinge hinterlässt und so weiter und so fort. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass viele Menschen easy locker auf Kreuzfahrtschiffe und Kreuzfahrten verzichten können. Und dann habe ich kurz überlegt, okay, aber es gibt natürlich schon auch Menschen, die eine ganz andere Lebensrealität haben als ich. Ich kann natürlich sagen, yo, ich schnapp mir meinen Rucksack, ich trampe jetzt mal in verschiedene Städte, aber es gibt ältere Menschen, Menschen, die vielleicht eine Behinderung haben, die natürlich nicht in ähnlicher Weise mobil sind wie ich, für die vielleicht eben so eine Kreuzfahrtschiffreise eine von wenigen Möglichkeiten ist, um bequem, auch Teil einer Gesellschaft zu sein, die eben reist und die sich Städte anguckt und die Zeit auf und am und mit dem Meer verbringt und so weiter. Das heißt, auch da muss man, oder ist es natürlich irgendwie vielleicht wichtig, vorsichtig zu sein, eben, oder ist man vielleicht manchmal vorschnell dabei zu urteilen, was für wen wichtig und essentiell ist. Ich würde trotzdem sagen, dass viele Leute unnötigerweise Kreuzfahrtschiffreisen machen, weil
ich's auch ich glaube, das ist auch okay. Das ist, glaube ich, auch sehr okay, das so zu sagen.
Aber genau, es gibt natürlich auch Menschen mit anderen Lebensrealitäten.
Eine große Frage hat sich für mich jetzt zum Ende leider immer noch nicht so richtig geklärt. Und zwar ist es die Frage, inwiefern es tatsächlich meine Aufgabe als einzelne Konsumentin, als einzelnes Individuum, den Klimawandel zu bekämpfen, beziehungsweise mein Verhalten zu ändern, um den Klimawandel zu bekämpfen. Weil ist es nicht am Ende des Tages politische, wirtschaftliche Verantwortung? Und ist es nicht irgendwo eine Form von individuellem Optimierungszwang, wenn ich die ganze Zeit versuche, durch mein Konsumverhalten, durch mein Reiseverhalten möglicherweise Ausgleichszahlungen, Klimakompensationen, das zu verändern? Das sind aber irgendwie nur Peanuts. Diese Frage kann ich mir irgendwie bis zum Ende jetzt nicht beantworten.
Ich glaube, das ist so ein bisschen die Grundsatzfrage, ne, die sich immer bei diesen Dingen stellt, die Frage nach Verantwortung. Ich glaube, die Verantwortung, die wir haben, also die gerade wir beide, und damit meine ich auch wieder Menschen, die in industrialisierten Gebieten der Welt leben und eben Teil einer Gesellschaft sind, in der wir hauptmaßgeblich für mit unserem Lebensstil einfach für den Klimawandel verantwortlich sind. Ich glaube, diese Verantwortung haben wir halt als Gesellschaft auf jeden Fall.
Aber die haben wir als Gesellschaft.
Genau, wollte ich gerade sagen, wie sehr sich das dann jetzt übertragen lässt auf jede einzelne Person, ist, finde ich, auch schwierig. Finde ich auch auf jeden Fall schwierig.
Ja, ich glaube, mein Fazit daraus, oder wie ich mir die Frage vielleicht so ein bisschen beantworte, ist, ich habe bisher keine Klimakompensation gezahlt und ich weiß auch nicht, ob ich es in Zukunft tun werde, weil ich häufig das Gefühl habe, es ist etwas, was so, ich habe gelesen, es wird häufig mit so einem Ablasshandel verglichen, so ich gebe Geld aus und dafür ist dann mein schlechtes Gewissen weg. Und ich glaube, ich will mehr weiter auf das große Ganze pochen und irgendwie weiter einfordern, dass politisch und wirtschaftlich Dinge sich verändern können. Und wenn das zum Beispiel durch ziviles Ungehorsam ist und Demonstrationen, dann ist das, glaube ich, gut. Was natürlich nicht ausschließt, dass ich auch mein eigenes Konsumverhalten ändern kann. Aber ich glaube, ich würde mir nicht anmaßen, anderen Leuten das vorzuschreiben und zu sagen, du als Individuum musst jetzt auch krass was ändern, sonst sind wir bald alle Fakt.
Ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders. Also auf der einen Seite würde ich dir zustimmen, dass es, glaube ich, auch immer eben eine politische Frage und auch eben, wie wir ja auch wieder gemerkt haben, eine Systemfrage ist. Das heißt, so Aktivismus, um so eine grundsätzliche Veränderung hervorzurufen oder zumindest dafür zu kämpfen, ist, glaube ich, sehr sinnvoll, auch in diesem Bereich. Aber ich glaube schon, dass auch die einzelne oder das Hinterfragen der einzelnen Taten einen Unterschied macht, indem man, glaube ich, dadurch, dass man dann seinen Lebensstil ändert, auch wiederum vielleicht eine Inspiration sein kann. Nicht unbedingt als Vorschrift für andere, aber eine Inspiration für wie wir in unserer Gesellschaft eben zusammenleben möchten. Und in Bezug auf die Klimakompensation ganz konkret muss ich ironischerweise sagen, obwohl wir jetzt sehr viel über die negativen Sachen gesprochen haben, dass ich nach meiner Recherche eher, glaube ich, dazu neigen werde, diese Klimakompensation zu zahlen. weil ich das Gefühl habe, dass es trotz allem eben in gewisser Weise, es bringt ja schon was fürs Klima. Es bringt ja irgendwie schon was. Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass, dass dadurch quasi CO2 eingespart wird. Und ich sehe halt momentan in meinem momentanen Lebensstil, wie gesagt, ich bin gerade in Buenos Aires, ich bin hierher geflogen, ich habe dadurch extrem viel CO2 verursacht. Und ich sehe momentan, ich bin für mich einfach noch nicht an dem Punkt, an dem ich meinen Lebensstil so sehr ändern kann, dass ich das Gefühl habe, ich werde nur annähernd einen klimaneutralen Lebensstil haben, was übrigens ja auch fast nicht möglich ist, wenn man in Europa wohnt. Dadurch hat man automatisch meistens schon einen negativen Lebensstil, was das Klima angeht. Und ich glaube, ich wäre schon, und ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass ich da bestimmte Projekte für sinnvoll halte, zu unterstützen im Zuge des Klimas. Aber was eben diese ganze Sache mit globalen Hierarchien angeht, finde ich es eben noch schwierig. Und deswegen bin ich jetzt auch gerade noch vorsichtig mit meinen Ausführungen, was ich dann genau unterstütze. Ich würde aber gerade Atmosphäre, muss ich sagen, nicht unterstellen, dass sie diese Problematiken nicht auch sehen. Weil ich das Gefühl habe, dass sie auch auf ihrer Webseite relativ reflektiert auch mit ihrem eigenen Ziel umgehen, relativ reflektiert. Und auch eben sagen, dass sie das in erster Linie vermieden werden soll.
Also zusammenfassend würde ich sagen, ich glaube, wer kann, der kann gerne sein Konsumverhalten und sein Flugverhalten verändern und vielleicht auch Klimakompensation zahlen. Das sollte man vielleicht auch noch mal festhalten, dass natürlich sich das auch nicht jeder leisten kann. Aber wer es nicht tut, sollte meiner Meinung nach auch nicht geschämt werden, weil das Problem liegt irgendwo auf größerer systemischer Ebene. Und da kann man ruhig mal mehr schämen.
Okay, ja, sehe ich ähnlich. Darauf können wir uns einigen. Sehr gut. Ja, damit sind wir am Ende der Folge. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir euch ein paar neue Einblicke gewähren konnten in dieses Thema. Und ja, diskutiert gerne mit uns darüber, falls ihr noch ganz andere Meinungen habt oder irgendwie bei irgendwas, was wir gesagt haben, denkt, oh, geht gar nicht, Leute. Ihr habt das und das voll vergessen und außer Acht gelassen. Passiert uns natürlich. Und deswegen, ja, schreibt uns gerne irgendwie eine Nachricht, falls ihr da noch irgendwie andere Meinung dazu habt oder diskutiert mit uns auf Instagram. Das machen wir auch gerne dann öffentlich und diskutieren öffentlich, weil wir, ja, finden generell bei diesen Themen, es gibt selten die eine Meinung, die alles erklärt. Das heißt, wir wollen ja hier irgendwie auch einen Anstoß zur Diskussion bieten. Dementsprechend, wie gesagt, danke fürs Zuhören. An der Stelle nochmal der Hinweis, wir haben auch Steady, falls ihr unsere Arbeit, unseren Podcast, unseren Instagram-Account, unseren Twitter-Account, alles, was wir so tun, unterstützen wollt, dann unterstützt uns gerne auf Steady. Den Link dazu findet ihr auf unserer Webseite www.mimikollektiv.de und auch bei Instagram und überall, wo ihr uns finden könnt. Und auf Instagram und sind wir mimi.kollektiv. Auf Twitter und Facebook Mimi-Kollektiv. Folgt uns.
Nächsten Monat gibt es wieder eine Folge mit Lara. Dann genau. Aber dafür ohne Taina.
Ohne mich, und genau.
Ich halte hier die Stellung.
Aber wahrscheinlich
einzige
mit einem
Konstante.
Bitte nicht. Aber wahrscheinlich mit einem Gast. Das wird ganz spannend. Nächste Folge wird eine sehr, sehr besondere Folge. Das heißt, Premiere. Hört da wieder rein. Und bis dahin. Tschüssi.
Tschüss.
Der Mimimi-Podcast von Feline Kreuzer, Lara Lorenz und Taina Grünzig.